Die erste Folge Gasgeflüster im Jahr 2026 hat alles dabei, was ihr braucht für einen guten Biker-Stammtisch. Von einem gestohlenen Zweirad mit einem Blick in die Zukunft hin zu einer weiteren Episode Gasgeflüster History. Dabei schauen wir in die Extreme der Nachkriegszeit. Von günstigen Gassenhauern hin zu exklusiven Premium-Modellen, dem ersten Boxermotor auf zwei Rädern. Also viel Spaß mit dieser Folge Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Hey, nur falls du es verpasst hast. Nachdem wir in diesem Jahr erstmals mit der Community ein Rennstreckentraining absolviert haben, war die Freude und das Feedback so großartig, dass wir das Ganze auch im nächsten Jahr machen möchten. Du spielst mit dem Gedanken, erstmalig mit einem Motorrad über die Rennstrecke zu fahren oder bist bereits auf der Suche nach den letzten Zehnteln? In beiden Fällen bist du bei uns absolut willkommen und auch richtig. Am 22. und 23. Juni geht es für uns gemeinsam mit der Motor Racing School nach Most in Tschechien. Für alle, die bei der Buchung auf der Website der Motor Racing School Gasgeflüster angeben, haben wir ein ganz besonderes Programm. So bekommt ihr beispielsweise ein kostenloses Fahrtechniktraining am Abend des ersten Tages. Ihr könnt außerdem die aktuelle BMW S1000 RR mieten, falls ihr nicht mit einem eigenen Motorrad mitfahren wollt, und auch die Betreuung durch Instruktoren ist zubuchbar. Bis zum 31. Dezember gibt es außerdem noch einen Frühbucherrabatt. Schnell sein lohnt sich. Wenn du gebucht hast, schick uns eine kurze E-Mail an info@gasgeflüster.de und wir nehmen dich in die exklusive WhatsApp-Gruppe auf. Wir freuen uns auf euch. Und damit kann ich sagen, darf ich eigentlich nicht sagen, frohes Neues, aber ich muss es sagen, das ist jetzt sehr verwirrend. Denn ihr und damit auch der Michel, der sich ja die Folgen alle nochmal anhört, seid bereits im Jahr 2026, während ich hier noch in 2025 festhänge. Denn die Aufnahme zu dieser Folge erfolgt noch im Jahr 2025. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Am Ende alles auf eine einfache Grußformel und damit Prost, Michel.
Prost, Jan. Ich wünsche dir aus dem alten Jahr ins neue gesandt ebenfalls ein frohes neues Jahr und ganz besonders natürlich unseren Zuhörenden da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Die Frage kann ich stellen, während ich mich noch auf den Weihnachtsmann freue und auch auf das Silvesterfest. Es ist irgendwie so ein bisschen verwirrend, die ganze Geschichte. Aber ich würde sagen, wir haken das Kapitel damit einfach auch ab und springen zum Wesentlichen, und zwar zum Inhalt des Podcasts, der sich natürlich ein bisschen zwischen den Welten bewegt. Geschichten aus der Vergangenheit, also aus dem Jahre 2025. Jan hat auch angekündigt, dass er mir eine kleine Episode mitgebracht hat, die viel weiter zurückliegt als das Jahr 2025. Aber wir werden natürlich auch einen Ausblick wagen aufs Jahr 2026, das jetzt gerade angefangen hat, für uns noch vor der Tür steht. Aber egal, ob nun 5 Tage vor Weihnachten oder 10 Tage im neuen Jahr, zu der Zeit beschäftigen uns ja immer die gleichen Dinge. Es gibt Vorsätze, es gibt Ambitionen. Die Leute sind motiviert, vielleicht auch ein bisschen deprimiert, weil sie zurückblicken. Und da würde ich sagen, quatschen wir heute so ein bisschen drüber. Und wir fangen aber an mit, Jan, womit fangen wir an? Soll ich von meiner kleinen Agenda, bevor wir zu den Vorsätzen kommen, weil ich hatte tatsächlich noch die ein oder andere Geschichte offen aus den Folgen, die wir jetzt in den letzten Wochen aufgenommen haben, weil wir da einfach die Agenda immer so pickepacke voll hatten. Wer sagt immer pickepacke voll? Wer war denn das? Irgendjemand ist das doch. Irgendjemand ist auf jeden Fall pickepacke voll gewesen. Und wir haben das nicht immer alles geschafft, was man uns da vorgenommen hatte, ne? Und es sind noch einige Themen offen und auch Fragen, intime Fragen an Jan. Aber die schiebt man noch ein bisschen an, würde ich sagen.
Starte ruhig mal rein. Also ich habe mein erstes Bierchen extra alkoholfrei gewählt. Das zweite, weil jetzt ist ja gerade, auch wenn es jetzt hier quasi neues Jahr ist, für mich ist gerade so Weihnachtszeit und das ist so die Scheiß auf alles Zeit. Da wird sich reingekippt, was geht. Und weil erfahrungsgemäß das aber im Podcast irgendwann zu Qualitätseinbußen führt, habe ich das erste jetzt alkoholfrei mir hingestellt.
Er hat ja vorher gefragt, welche ich da nehmen soll. Also quasi auf meinen Rat haben wir jetzt die Rangliste festgelegt. Und zwischen Weihnachten und Silvester ist bei Jan Fastenbrechen oder vor Weihnachten. Während am 1. Januar ist dann wahrscheinlich Silvesterbrechen. Das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn er sich dann halt zu viel von allem durch den Kopf gehen lassen. Aber davon muss er uns dann quasi in der zweiten Zweierfolge im Jahr 2026 erzählen.
Nein, deswegen, also fang auf jeden Fall an. Ich habe mein Bierchen noch hier vor mir stehen und bin ja vorbereitet auf Gasgeflüster-History. So viel können wir nämlich sagen. Du hast angeteasert, Geschichten aus der Vergangenheit. Heute ist es endlich wieder soweit. Wir starten das Jahr mit einem ausgiebigen Blick zurück in die Geschichtsbücher. Doch bevor wir das tun, gerne mal deine Themen, die du noch offen hast, weil ich bin da schon ganz gespannt. Du hast es ja selbst gesagt, in den letzten Folgen war einfach immer sehr viel los oder wir hatten einfach geniale Gäste. Umso mehr jetzt wieder dein Teil, den ich unbedingt auch mal hören möchte.
Ja, der bezieht sich, also der erste Teil bezieht sich so auf die Rubrik Kuriositäten und hat einen Hauptdarsteller, in dem Fall aber nur eine Nebenrolle sozusagen, aus unserer vorletzten Folge, in der wir unseren Jahresrückblick 2025 gemacht haben. Und die Geschichte, die ich hatte, die ist aber sogar noch ein bisschen älter. Die liegt schon etwas länger als unsere Jahresrückblick-Folge zurück. Und zwar trug es sich zu beim MotoGP-Finale in Valencia, dass etwas entwendet wurde. Und die Geschichte kann man aber quasi titulieren mit Glück für den Pechvogel. Denn wir haben ja in unserem Rückblick über Jorge Martin gesprochen, ne, der ja einfach ein grandios beschissenes Jahr 2025 hatte. Sau viele Unfälle, dies, das. Und du wirst nicht glauben, was in Valencia passiert ist. Es wurde ihm tatsächlich aus dem Paddock, aus seinem Motorhome, sein Trainingsfahrrad gestohlen.
Nein.
Ein 20.000 Euro Fahrrad. Es gibt nur zwei baugleiche Fahrräder dieser Art weltweit. Eins davon gehört ihm. Ich weiß nicht, ob er beide besitzt oder ob diese Sponsoring-Firma. Ich weiß auch gar nicht, was das für eine Marke ist. Ist mir vorher noch nie aufgefallen. Also irgend so ein Schickimicki-Zeug halt. Und der stand dann während des Valencia-Trainings ohne dieses Rad da. Ne? Irgendwann ist das aufgefallen. Und jetzt aber hatte ich ja die Geschichte mit Glück für den Pechvogel überschrieben. Und der Täter wurde tatsächlich gefasst. Und auch das wiederum ist eine völlig verrückte Geschichte. Denn da hat sich jemand Zugang zum Paddock verschafft, und zwar auf die Art und Weise, dass er sich als KTM-Mechaniker ausgegeben hat. Hat halt quasi so ein KTM-Mechaniker-Oberteil angehabt und hat sich irgendwie da reingesneakt, ist dann tatsächlich in diesen Motorhome-Bereich gekommen, hat quasi das Motorhome aufgebrochen und dann das Fahrrad geklaut. Dumm war bei ihm nur, dass er auf dem Weg raus, da ist es auch nicht aufgefallen, also der hat das Gelände verlassen, wurde dann aber, nachdem das quasi gemeldet wurde, von der Polizei gesichtet nach der Tat auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera von der Tankstelle. Da war er dann mit dem Fahrrad, hat immer noch das KTM-Oberteil angehabt, ne, und konnte so quasi eindeutig identifiziert werden. Und die Spur wurde dann zurückverfolgt bis nach Madrid, wo er da inzwischen war. Dort haben sie dann halt auch gestellt und verhaftet. Und Jorge Martin hat dann, so wie ich das mitbekommen habe, das Rad auch in Anführungsstrichen zurückbekommen. Also eine ganz, ganz wüste Geschichte, vor allen Dingen, wenn man sich
überlegt. Alter, aber jetzt kommst du. Der Gedankengang da hinten dran, ne? Das zu planen. Also erstmal brauchst du die Cojones, um wirklich dich, und da geht's jetzt noch nicht mal um den Diebstahl, einfach in Mechanikermontur in so ein Paddock reinzusneaken. Also das musst du ja erstmal machen. Da musst du ja erstmal die Courage haben zu sagen, hey, ist irgendwie eine geile Idee. Und das wäre aber für mich völlig nachvollziehbar, wenn du einfach sagst, hey, ich habe Bock auf MotoGP, ich möchte mal in diesen Rennzirkus eintauchen, habe aber einfach nicht das nötige Kleingeld, um mir so einen Paddock Pass zu kaufen. Und ich probiere das einfach mal so, Dreistheit siegt in dem Sinne. Und das fände ich noch gar nicht mal so, wie soll man sagen, verwerflich, weil ich mir dann denke, wenn die es nicht hinbekommen, das zu kontrollieren und einfach so naiv sind und denken, ah, da kommt jemand als Mechaniker an, der wird schon reingehen. Schön und gut. Aber dann schaffst du das und dein einziger Plan ist es, ein Rennrad zu klauen und dafür auch noch ins Motorhome einzubrechen. Da bin ich dann schon der Meinung, da gäbe es doch vorher wahrscheinlich deutlich einfachere Sachen. Also wie viel Motorroller ich da immer rumstehen sehe oder diese E-Tretroller, die ja mittlerweile alle nutzen, die du halt wirklich einfach easy vorbeinehmen kannst. Also was ja auch die MotoGP-Asse schon gemacht haben. Sind irgendwo gestürzt, gehen an Streckenrägen. Marc Marquez hat das doch, glaube ich, mal gemacht. Wollte ganz schnell im Qualifying zurück an die Box. Steht irgendwo ein Motorroller rum. Er setzt sich einfach drauf, fährt damit in die Box, ohne irgendwie eine andere Person. Der Besitzer hat sich den dann später irgendwie abgeholt. Aber auf den Gedanken zu kommen, jetzt breche ich ein, da braucht es ja auch Insiderwissen, ne? Weil du musst ja wissen, in welchem Motorhome so ein Ding da steht. Also an der Stelle von Jorge Martin würde ich mir da mal ganz genau Gedanken machen, was da vielleicht in meinem Umfeld auch an undichten Quellen oder Informanten sozusagen existiert.
Ja, das weiß ich gar nicht mal so sehr. Also, du machst da jetzt ja eine Geschichte auf, an die ich so gar nicht gedacht habe, ne? Also, ich bin ja immer davon ausgegangen, das war halt mehr oder minder ein Zufallsfund, ne? Weil du ja,
Na.
egal wo du da hingehst, ne? Die haben ja alle sauteure Räder, ne? Und wenn du jetzt irgendwas willst, dann kannst du da quasi gefühlt in jedes Motorhome einbrechen oder nimmst halt das, wo halt gerade keiner ist, wo die Tür abgeschlossen ist und guckst, ob du da was findest, ne? Die sind ja alle quasi eh nicht ausgerüstet. Verrückt wäre natürlich, und das ist ja wiederum relativ leicht nachvollziehbar, wenn dieser Dude explizit dieses eine Rad wollte, was du ja tausendfach siehst, ne, in den Dokumentationen auf Instagram, ne, der ist ja immer mit dem Fahrrad unterwegs, du siehst ja die Leute, die siehst ja, was sie für Material benutzen. Also es ist jetzt nicht so schwierig drauf zu kommen, zu sagen, hey, Jorge Martin hat dieses teure Rad und der ist jetzt irgendwie bei mir in der Nähe und wenn ich genau dieses Rad möchte, dann organisiere ich das halt einfach so, dass ich da versuche, irgendwie einzubrechen. Ne? Also wenn du mal drin bist, glaube ich, im Fahrerlager, ist das ja relativ einfach, vielleicht auch so im Tagesverlauf das auszuspähen. Ne? Also irgendwie abzupassen, dass jetzt irgendjemand nicht in der Nähe ist und der Trailer halt irgendwie auch leer. Da kannst du ja vielleicht einfach gucken, du stehst halt zwischen zwei oder also zwischen zwei Trailern oder irgendwie so, dass du den Blick halt auf mehrere hast und dann, wo halt gerade keiner ist, nutzt halt die Gunst der Stunde in Anführungsstrichen. Ne? Aber das ist halt die Frage, ne? Ob das halt wirklich so überlegt war, dass er gesagt hat, ich will explizit dieses Ding und dann halt auch die Frage, was machst du damit, ne? Ist es für ihn ein Sammlerstück? Soll das Ding dann irgendwie verkauft werden? Weil selbst wenn das ein 20.000-Euro-Fahrrad ist, ne? Wenn das ein krasses Einzelstück ist, kannst du ja nicht benutzen so. Wo fährst du hin damit, ne? Die Gefahr ist halt
Ist so.
einfach immer,
Also man
immer
muss es mal ein
groß.
bisschen einordnen. Jetzt kenne ich mich ja in dieser Rennradszene auch tatsächlich ein bisschen aus. Und beispielsweise die Rennräder, die das UAE-Team rund um Tadej Pogacar, den aktuell besten Fahrrad-Rennrad-Menschen
Fahrer,
überhaupt,
ja.
genau, selbst bei dem, das Fahrrad, kannst du kaufen. Die fahren die Dinger nämlich von Serie, natürlich ein bisschen angepasst, hier vielleicht nochmal einen anderen Lenker, dies, das und so weiter. Aber wenn du das kaufst im Laden, kostet das um die 15.000 Euro. Das heißt,
15 Riesen. Junge, Junge, Junge.
Jorge Martin hat dann nochmal eins, das sozusagen 5.000 Euro mehr kostet. Du hast es gesagt, es ist nur eins von zweien, aber macht mir einfach mal wieder deutlich, die Jungs verdienen einfach viel zu viel Geld. Also wenn ich jetzt ein 20.000 Euro Fahrrad hätte, eins von zweien, dann würde ich viele Gedanken haben, aber sicherlich nicht, das einfach zu Trainingszwecken mit an die MotoGP-Rennstrecke zu bringen. Also einfach
Ja, aber ich
so.
glaube, also der hat ja dafür nicht bezahlt. Ich bin mir sehr, das ist ein
Nichtsdestotrotz, ja, aber der
Sponsoring-Ratio,
völlig
ist doch egal.
Vorstand
Also,
verwahrlost einfach. Nein, das ist einfach das allerletzte, Michel. So.
ich finde es einfach nur krass, ne? Wie nebenbei du halt erzählst, ja, die Fahrräder kosten halt einfach 15.000 Euro. Überleg mal, wie oft regen wir uns drüber auf, wie teuer Motorräder sind, ne? Und dann hast du halt so ein billiges Stück Technik mit 12 Ritzeln dran, ne? Und vielleicht einem Carbonrahmen, wenn es hochkommt, ne? Und dann sollst du so viel
Natürlich ein
Kohle dafür bezahlen.
Carbonrahmen.
Versteht, das ist
Carbonrahmen,
so.
dann ist alles Aero, dann was weiß ich nicht. Natürlich völlig überteuert.
Macht gar keinen Sinn so, ne? Dann doch lieber eine Panigale für 32 mit Vollausstattung und Zip und Zapp, weil da hast du wirklich richtig krass Technik dran, so, ne? Das ist halt Ingenieurskunst des Todes und nicht nur Windkanal und Aerodynamik-Yogis, die darum. Also, da fehlt mir halt wirklich völlig der Bezug. So und was halt auch ist, ne? Das betrifft natürlich auch dieses Motorradthema. Ich kann halt einfach also bei dem Motorrad ist es ja vielleicht sogar noch hilfreich, ne? Sich das stärkste Motorrad zu kaufen. Aber es ist halt überhaupt gar nicht hilfreich, sich das leichteste Fahrrad zu kaufen. Weil 5 Kilo mehr, quasi gehst du einmal auf Toilette, eine Woche lang nicht richtig gegessen, so, dann hast du die 5 Kilo gespart, so, ne? Es ist völlig Wurst, ob das Fahrrad 1,5 Kilo schwerer oder leichter ist, macht gar keinen Unterschied, ne?
Ja, Michel,
Wohingegen,
jetzt aber
ob
ganz
nur
dünnes Eis.
150 oder 200 PS, so, weiß ich nicht so richtig. Also
Ja, aber dann,
da hast du wirklich was davon, so, ne? Das andere
dann
ist ja
kauft
nur
sich aber
Tech-Porn,
Opa
so, ne?
Jürgen, der gerade irgendwie auch 10 Kilo zu viel auf der Waage hat, schön wieder das M-Paket oder das S-Paket oder was auch immer mit Carbonblende. Kannst ja genauso sagen. Also die Diskussion, glaube ich, müssen wir gar nicht aufmachen, die führt zu nichts. Am Ende des Tages einfach völlig überteuerte Preise und damit schon einen weiteren Spoiler zur heutigen Gasgeflüster-History-Folge. Es geht auch um teure Preise und günstige Alternativen. Aber lass uns das Kapitel abschließen. Auf jeden Fall überteuertes Fahrrad. Krasser Typ, der das da geklaut hat. Und irgendwie war es ein Glücksfall, dass die Polizei den gefunden hat. Bei uns vorm Haus wurden jetzt gerade drei Fahrräder geklaut. Meins wurde noch beschädigt. Da kannst du von ausgehen,
Du bist
dafür
ja
bin
auch
ich aber.
leider nicht Jorge Martin und dein Drahtesel hat auch keine 20.000 Euro gekostet. Es tut mir sehr leid. Das wurde in dem Zusammenhang auch bemerkt, genauso wie die Tatsache, die du vorhin schon angedeutet hast. Denn wie kann es eigentlich sein, dass du so easy ins MotoGP-Paddock reinkommst, ne, und dort Fahrräder klaust? Also große, massive Sicherheitslücken da im Konzept aufgetan und was natürlich auch noch hinterhergeschickt wurde, ja, wenn du ein normales Fahrrad, wenn du beim Renntraining gewesen wärst und dir wäre dort dein 5.000-Euro-Rad geklaut worden, kannst du aber sicher sein, dass die Polizei jetzt nicht unbedingt bei den Tankstellen in der Umgebung Sicherheitsvideoanalysen gemacht hätte, um rauszufinden, ob da irgendwie Bombe gewesen ist. Ne? Also auch da wieder wird mit zweierlei Maß gemessen. Da ist doch schon ein bisschen dieser Schickeria-Faktor mit dabei. Aber das bringt mich auch so ein bisschen so zum nächsten Themenpunkt. Jan grinst, obwohl er sich gerade ein alkoholfreies reingelatzt hat. Da ist gar kein Stoff drin und er hat trotzdem schon Sprachfindungsstörungen gehabt. Jetzt ist gute Giesinger mit Stoff dran. Ich will gar nicht wissen, wie die Gasgeflüster-History-Folge emotional eskaliert. Aber vorher wird es noch emotional. Jetzt muss ich ganz kurz auch so ein bisschen den Gang runternehmen. Überleitung ist tatsächlich, wenn ihr nicht wisst, wohin mit der Kohle. Passend zur Jahreszeit auch, also vor Weihnachten, Anfang des neuen Jahres, ist ja auch mal so Spendenhoch und Spendenmarathon, kann man fast sagen. Und das bringt mich zu einem traurigen, aber nichtsdestotrotz sehr interessanten und spannenden Infopunkt, der mir in den letzten Wochen begegnet ist. Ist auch schon eine Nachricht vom Ende November, die ich jetzt so mitgeschleppt habe, aber es hat einfach nie so richtig reingepasst. Und ich fange an mit der Frage an dich. Kennst du Sylvain Guntouli? Sagt dir das was? Oder sagt dir dein Name was?
Nee.
Okay, Sylvain Guntouli ist Motorrad-Rennfahrer, ist MotoGP gefahren, 2014 Superbike-Weltmeister gewesen, fährt jetzt unter anderem EWC beim BMW-Werksteam und ist, wie gesagt, hauptberuflich Motorradfahrer. Und ja, der musste in diesem Jahr einen Schicksalsschlag verkraften. Und zwar ist sein Sohnemann, der Luca, im Alter von 6 Jahren an Krebs gestorben. Also die haben lange, wie das, wenn es irgendwie geht, natürlich gemacht wird, um das Leben des Kleinen gekämpft und er hat es aber leider nicht geschafft. Und dadurch motiviert hat er jetzt aber eine Charity-Aktion gestartet und wird, so die Ankündigung, im April 2026 den London Marathon in seinem Lederkombi rennen. Was ich total verrückt finde. Er macht das deshalb, weil er auf die Institution, die ihn und seine Frau und die Familie quasi während dieser Phase im Krankenhaus unterstützt hat, die heißen PASIC, also P-A-S-I-C, die machen so Betreuung und Seelsorge in dem Rahmen und die haben sich da eben so gut aufgehoben gefühlt und wurden da so gut durch diese schwere Zeit getragen, dass er jetzt eben die Gelegenheit nutzt und dann eine Charity-Aktion dafür macht, Geld dazu sammelt. Und ich finde es aber einfach völlig verrückt, 42 Kilometer in einem Lederkombi zu laufen, ne? Also zu joggen. Also musst natürlich auch die Marathonzeit irgendwie hinbekommen. Das, jeder weiß, wenn du Mars-Kombi hast, so geht das vielleicht ein bisschen besser. Aber du willst halt einfach keine 5 Kilometer. Also du willst nicht eine Runde um die Rennstrecke im Lederkombi joggen. Und er macht es halt einfach 42 Kilometer lang bei so einem Marathon. Finde ich schon eine krasse Nummer. Also ich will mir gar nicht vorstellen, wo du dir alles was aufscheuerst.
Aufscheuern ist das eine. Und zum anderen, selbst, also ich weiß, dass ich jetzt nicht den maximal Premium-Lederkombi besitze, aber auch keine absolute Billig-Kluft. Und ich kann mir nicht vorstellen, also ich kann mir vorstellen, wenn du nochmal ins Preissegment höher gehst, die werden nochmal leichter, das Leder wird dünner und so weiter. Aber die Beweglichkeit ist ja zum einen immer eingeschränkt. Und zum anderen, so viel Belüftung kannst du gar nicht bauen, dass das Arschwasser abtransportiert wirst, was du danach 40 Kilometer in dir trägst. Junge, Junge, das Ding wird ja immer schwerer. Ich erinnere einfach nur an die Szenen, in denen Jorge Lorenzo irgendwann mal in dieses Löschwasserbecken gesprungen ist, nachdem er seine Meisterschaft gewonnen hat und dort rausgezogen werden musste, weil der Lederkombi so viel Wasser aufgesogen hat, dass er da selbst nicht mehr rauskam. Und ich kenne es nur selbst von mir, wenn ich irgendwie Spinning-Sessions mache oder sonst was. Ich bin manchmal schon einfach wirklich ekelhaft am Schwitzen. Also so viel Bier kann ich hier nicht in der Podcast-Folge konsumieren, wie ich da manchmal auf mich rausdrücke an Flüssigkeit. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle, das macht jemand 42 Kilometer lang im Lederkombi, das ist ja völlig gestört. Völlig krank. Aber trotzdem gute Sache, dass er das macht. Nicht, dass sein Sohn gestorben ist, das natürlich nicht. Da mein Beileid. Aber das ist mal eine Charity-Aktion. Da müssen wir mal dranbleiben, Michel. Das kannst du jetzt Hausaufgabe machen, dass wir mal raushören, wie das denn im wahrsten Sinne des Wortes gelaufen ist.
Absolut. Ich habe jetzt vorhin auch nochmal recherchiert, was genau das für eine Institution ist. Und weil ja Weihnachten ist und ich so ein großes, rühriges, emotionales Herz habe, bin ich natürlich dann nicht umhin gekommen, als ich auf der Seite war, dort auch ein paar Pfund zu spenden, um diese Aktion zu unterstützen. Und ich muss dazu sagen, der Lauf ist ja wie gesagt erst am 26. April 2026. Das ist jetzt von unserem Tag ab genau noch 4 Monate hin. Und das ursprünglich gesetzte Ziel der Aktion waren 20.000 Pfund und ist schon lange überschritten. Also wir sind jetzt schon bei 24.000 plus die 1,50 Euro von mir. Also sind es 24.000, 1,50 Euro. Und wer aber trotzdem Lust hat, kann da irgendwie noch mit sich beteiligen. Ist natürlich nur eine Aktion für Großbritannien. Da sitzt die Institution. Ich habe aber gedacht, das ist schon so ein Herzensthema. Egal, wo da das Geld hingeht, das ist auf jeden Fall immer gut aufgehoben. Und habe dann, wie gesagt, die Recherche genutzt, um da so ein bisschen Gutes zu tun. Und das bringt mich auch so zum Thema 2026. Ne? Gutes, gute Vorsätze. Wie sieht es denn bei dir aus? Ich habe hier was, ich habe was vorbereitet, was wir jetzt ja gleich live unboxen. Du wirst hoffentlich überrascht sein. Und während ich hier mein Zeug so ein bisschen hinrichte, kannst du ja mal schon überlegen oder vielleicht hast du ja sogar schon überlegt und weißt schon, was du dir so als Vorsätze für das Jahr 2026 gesetzt hast. Wenn du das denn jetzt hier teilen möchtest.
Haben wir das nicht in einer der letzten Folgen abgefrühstückt, dass ich schon erzählt habe, ich möchte wieder natürlich mehr Motorrad fahren, per Ripe, sozusagen das private Motorrad-Sharing und so weiter mal nutzen. Das habe ich auf jeden Fall erzählt. Da möchte ich mich gar nicht so sehr wiederholen. Ich weiß nur nicht mehr, ob du quasi auch zu der Antwort kamst oder wir dann festgestellt haben, boah Jan, das sind so geile Vorsätze, da passt jetzt kein weiterer Vorsatz mehr rein und wir haben dich einfach abgewürgt. Könnte auch sein.
Ja, ich bin auf jeden Fall auf diesen Vorsatz eingegangen. Wir hatten es ja dann noch die Diskussion zum Thema, welches Motorrad man das nimmt. Du hast noch von der Brutale erzählt, etc., dies, das. Und du hast aber ja nur, was zu diesen Motorradgeschichten erzählt. Also, wir sind ja quasi mit unseren über 200 Folgen dick dabei und die Leute kennen uns ja relativ gut. Also, du darfst dir auch gern mal etwas Zweirad losgelösten Vorsätze zum Besten geben. Finde ich auch ganz spannend. Also wir unterhalten uns ja meistens hier. Das heißt, go for it. Lass mich doch wissen, was da los ist.
Das lässt sich damit aber ganz gut vereinbaren, nachdem irgendwie dieses Jahr oder das letzte 2025 Jahr mein erstes komplettes selbstständiges Jahr war, also 12 Monate komplett auf der Selbstständigkeit abgerissen, war das doch extremst arbeitsintensiv. Und ich habe mich eigentlich selbstständig gemacht mit dem Vorsatz, nicht so viel zu arbeiten, sondern das Work nur für meine Life-Balance zu verwenden. Ist voll in die Hose gegangen. Die Zeichen mehren sich, dass das zumindest im ersten Quartal 2026 nicht wirklich besser wird. Aber dann habe ich schon die Pläne, deutlich mehr Urlaub zu machen, mehr Freizeit zu machen und damit auch Motorrad zu fahren. Im Mai kann sich schon mal darauf freuen, dass nicht hinter mir dieses Holz in der Kamera zu sehen sein wird, sondern dann hoffentlich die Sonne über Capri bzw. den Vesuv. Da soll es für mich nach Neapel gehen für einen Monat. Mal schauen, ob das dann alles so wird. Aber das sind so die Themen. Ich werde auch nochmal in die Pyrenäen reisen. Das erste Mal ohne Motorrad, diesmal mit meiner Freundin, zur Tour de France und uns dort auch die Rennen anschauen. Meine Hoffnung, und damit kommen wir auf die Motorradthemen und auch auf diesen Podcast zu sprechen, ist, dass wir dieses Format noch ein bisschen ausbauen können mit so Berufsfeldern rund um das Thema Motorrad. Wir hatten hier mit Chris den Polizeimotorrad-Ausbilder zu Gast. Fand ich eine super coole, super spannende Sache. Und du hattest ja auch schon mal berichtet von deinen Bundeswehr-Erfahrungen, als du dort warst zur Yamaha Teneré-Vorstellung und dort auch gequatscht hast mit den Jungs, die dort die Tenerés im Wehrdienstumfeld sozusagen fahren. Und da gibt es einfach noch ein paar Umfelder. Und bei der Tour de France, das wäre für mich ein absolutes Highlight, da mal so ein Motorradbegleitfahrer, Fahrerin mitzubekommen, weil das halte ich immer noch für absolut Next Level, was dort passiert. Man muss sich vorstellen,
du fährst müssen wir eigentlich eine Doppelfolge mit Kameramann machen. So, ne? Oder Kamerafrau.
So nämlich.
So, ne? Weil du brauchst ja beide, illegal. Weil die sind ja beide geisteskrank.
Das ist ja Alter, also so, du musst ja erstmal vorstellen, Sozius fahren, finde ich, ist, also jemanden mit dabei zu haben, nicht so eine ganz einfache Sache. Du hast Verantwortung für die Person, aber halt auch ein ganz anderes Fahrgefühl. Und wenn die Person hinten drauf sich bewegt, so wie sie es nicht machen sollte, wird es eine komplexe Sache. Und jetzt fährst du also so einen Alpenpass hoch im Schritttempo, teilweise, oder sagen wir mal so 15 km/h, je nachdem wie steil es dann ist, auch um diese Serpentinen. Und man muss sich ja nur diesen besagten Instagram-Account anschauen von diesem Fotografen am Stilfzer Joch, dann siehst du mal, wie komplex das für Leute ist, die sogar nur alleine auf dem Motorrad drauf sitzen und die theoretisch jede Geschwindigkeit wählen können, die sie wollen. Und jetzt hast du da jemanden hinten drauf, der aber nicht auch einfach hinten drauf sitzt, sondern steht und im Zweifel sogar noch rückwärts auf dem Motorrad steht. Das heißt, er sieht auch gar nicht die Kurven, die da kommen. So, und das also schon mal eine massive Extremanforderung. und dann fahren die über die Passkuppe und ballern dann aber runter. Und da gibt's ja auch immer wieder Videos, wo die Kamera auf den Tacho geht. Den Rennradfahrenden hinterher, die halt manchmal mit über 100 km/h da so einen Alpenpass runterballern und halt auch wirklich nicht gerade so gentle bremsen, sondern so voll in die Eisen gehen. Und das Ganze müssen die auch noch mit einem stehenden Kameramann hinten drauf machen. Also völlig wild. Sowas wäre für mich für 2026 noch sehr, sehr spannend. Wir haben ja aber auch viele andere Ideen und Vorhaben und auch Gästinnen und Gäste, die sich schon angekündigt haben. Das heißt, langweilig wird es da überhaupt nicht. Aber jetzt, um von mir wieder wegzugehen, zurück zu dir, Michel. Du hast gesagt, du packst da irgendwas aus. Und das ist wahrscheinlich schon wieder irgendein Cliffhanger. Der Michel sitzt da immer in seinem Büro und schmiedet da immer irgendwie Pläne. Ab und zu kriege ich dann was mit. Und auch heute wieder irgendwas, was er auspackt. Und ich bin total gespannt. Und das erwischt mich sicherlich wieder kalt. Oder es ist jetzt auch einfach nur so ein Bluff. Und er packt da jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Radeberger aus und sagt, Mensch, das ist voll die Evolution in der Biergeschichte, wo ich dann sagen würde...
Ja, Evolution in der Biergeschichte. Ich muss ganz kurz darauf hinweisen, es ist wirklich noch zu. Ich muss jetzt an der Seite nochmal ganz kurz aufmachen. Das Klebeband mit meinem Schweizer Taschenmesser, das ich zum 14. Geburtstag von meinem Papa geschenkt bekommen habe. Also das habe ich wirklich schon sehr, sehr lange. Aufmachen. Nee, zu Weihnachten habe ich das bekommen. Und ich glaube, ich war erst 10. Also, komische Geschichte auf jeden Fall. Ich habe es jetzt mal aufgemacht. Es ist irgendwie total unsexy, sehe ich jetzt gerade hier in Zeitungspapier eingepackt. Aber was sich da drin verbirgt, wird es scharf? Ja, es wird scharf. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das richtige Paket erwischt habe. Das lag nämlich jetzt wirklich sehr, sehr lange bei mir. Wer sind Sie?
Ja, das ist ein gemachtes Kreuzworträtsel in diesem Zeitungspapier oder Sudoku.
Das ist auf jeden Fall, ja, genau. Und kannst du es lesen?
Meine Freunde, ich glaube es nicht. Die Jahresvorsätze, die Michel seit Jahrzehnten hier in diesem Podcast verkündet, werden konkreter. Was er mir in die Kamera entgegengehalten hat, ist ein blaues Buch.
Du kannst das auch nochmal vorlesen.
Ja, ich bin ja noch dabei. Ich habe mir das ja sogar gemerkt. Es ist ein blaues Buch. Es hatte zuerst die Aufmachung von so einem, wie soll man sagen, wissenschaftlichen Lehrbuch. Und es geht eigentlich auch in die Richtung, bloß mit einem ganz anderen Titelbild und obendrauf steht von der IFA, Industrieverband Fahrzeugbau, der DDR, und damit sind wir schon voll beim Thema, der weitere Untertitel Simson und dann Reparaturanleitung für Simson Kleinkrafträder. Michel, sag bloß, dein gebrochener Beinwahn hat dich jetzt tatsächlich so weit gebracht und dein Arbeitsleben so eine Struktur aus irgendwelchen Löchern gezogen, dass du es tatsächlich umsetzen willst und deine Simson aufbauen willst.
So ist der Plan und das hat tatsächlich gar nicht was mit meinem gebrochenen Bein zu tun, sondern der Plan ist schon ein bisschen länger gefasst, die Bestellung habe ich ein bisschen länger hier, weil ja eine Vorbereitung für, bei mir dauert ja alles ein bisschen länger, das wissen wir ja, die Vorbereitung für 2026 laufen seit November 24, daher auch das Buch schon ein bisschen länger hier bei mir und an dieser Stelle nochmal viele Grüße an Effe, der mir schon zigmal angeboten hat, seine PDF-Variante zu schicken, das war dann quasi auch der Auslöser, weil ich gedacht habe, nee, ich guck mal, ob es das irgendwie in physischer Form noch gibt. Ich habe es jetzt tatsächlich auch gefunden, ein Original DDR IFA Reparaturanleitungsbüchlein mit Schaltplänen. Also da kann nichts mehr schiefgehen für die Typreihen S51 und KR51-2. Ich habe auch ein halbes Bier getrunken, ich habe auch schon Sprachfindungsstörungen hier. Ganz, ganz schlimm.
Jetzt frage ich mich aber ganz ehrlich, Michel, also der F hat sie angeboten, dir es als PDF zu schicken. Ja. Selbst bei dem Move finde ich zwar super nett, denke mir aber schon so, wow, kranker Boomer-Alarm. So, du bist doch der mir immer YouTube Premium und so weiter ins Ohr quatschen will und sagt, hey, es lohnt sich voll für dich und so weiter. Wer geht denn heute noch hin, nimmt sich ein Buch und liest sich all das durch?
Ja, da bin ich also ein bisschen nostalgisch, genau wie das Fahrzeug. Also erstens habe ich in der Garage schon mal gar kein Licht. Ne? Also Internet habe ich bei mir, jeder, der versucht hat, mit mir mal zu telefonieren, wenn ich zu Hause bin, egal ob in der Wohnung oder vor der Tür oder vielleicht sogar in der Garage, weiß, ich bin da unerreichbar. Internet gibt es da nicht. Telefonnetz gibt es eigentlich auch nicht so richtig und das, obwohl ich mitten in der Stadt lebe. An dieser Stelle gleich mal hier Rant raus an O2. Wie kann es sein, dass ich in einer mittleren Großstadt in Zentrumsnähe mit O2 einfach zu Hause gar kein Netz habe? Es ist einfach nur absurd. Egal, aber darüber will ich mich gar nicht weiter aufregen. Ich dachte aber auch, es ist natürlich hilfreich, wenn du jetzt irgendwie da elektrisch irgendwas fixen müsstest, ne, dass du halt auch die Schaltpläne einfach in Papierform daliegen hast und das angucken kannst. Und dann kam eben der Nostalgiefaktor natürlich auch noch mit rein. Es gibt halt einfach Dinge, die will ich im Regal stehen haben. So, ne? Es ist ja auch, also es ist auch irgendwie was ganz anderes.
Ja, beim
anderes.
Regal
auch,
steht ja schon deine Simpson seit 10 Jahren. Also weiß ich, ob da noch so Platz
ist. Ja, die steht ja in der Ecke. Die steht in der Ecke. Und so lang ist es jetzt auch noch nicht, ne? Also es ist jetzt 3 Jahre her. Aber lange genug. Also außer Frage. Und dann ist natürlich bei mir da, es ist jetzt natürlich ein wunderschönes neues Büchlein. Ungelesen in Anführungsstrichen. Und ich würde das natürlich auch mit meinen Fettfingern nicht anfassen, so, weil es hat ja so diesen Sammelcharakter jetzt auch wieder so ein bisschen. Also ich werde mir vielleicht doch noch das PDF schicken lassen, aber für mich war das so der erste initiale Moment, wo ich gedacht habe, jetzt kaufst du dir das, da sind die Schaltpläne dabei, dann hast du wirklich jetzt, wenn du das auspackst, das immer um dich und anliegen und jetzt hier Butter bei die Fische. Und sind wir mal ganz ehrlich, ich werde es eh nicht komplett alleine machen, also dafür fehlt mir einfach die Zeit und die Infrastruktur, vor allen Dingen die Infrastruktur, ne? Also ich könnte es jetzt im Winter könnte ich es gar nicht machen, weil ich, das, die erste Großbaustelle wäre, Strom in die Garage legen und das in dem Mietshaus, das mir überhaupt gar nicht gehört, da wird es schon schwierig, Platz ist auch nur sehr, sehr wenig, weil jeder, du kennst ja meine Chaos-Garage, das heißt, ich müsste mir da irgendwas einverlassen, es ist eher so dieses Motivationsmomentum, was damit einhergeht und halt einfach die Möglichkeit reinzugucken und zu klugscheißern. Also, das ist jetzt auf jeden Fall mein kleines Unboxing-Highlight und mein Vorsatz für das Jahr 2026, der jetzt aus dem Zweiradbereich kommt. Alles andere klären wir Ende Januar. Da gibt es noch mehr anzukündigen. Und es gibt auch noch große Ankündigungen. Jan hat es gerade angedeutet zum Podcast. Es wird sich, wenn alles klappt, wie ich mir das vorstelle, massiv was ändern. Jan hat es schon angedeutet, dass wir da so ein bisschen das Angebot erweitern wollen und mehr Optionen und mehr Insights für euch und Möglichkeiten, dies, das. Ich glaube, er kann sich gerade nicht dran erinnern. Doch, weiß er noch? Nee. Es muss an den 1,5 alkoholfreien, alkoholischen Bieren liegen. Er weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Also, es ist, die Hebel bewegen sich in Maximalgeschwindigkeit im Hintergrund. Es werden Dinge auf den Weg gebracht und ich hoffe, dass, wenn wir jetzt quasi das neue Jahr gestartet haben, wir sind ja zum Glück noch im Alten, wir spannende Neuigkeiten für euch präsentieren können. So viel zum Thema spannende Neuigkeiten. Deine Vorsätze habe ich auch abgefragt. Was hatte ich denn noch? Ich hatte noch eine Frage in dich. Ach ja, genau. Auch darüber haben wir ja schon gesprochen, aber ich möchte es einfach trotzdem nochmal wissen. Bist du jetzt 2026 nur noch GS-Fahrer?
Oh, bitte nicht.
Ja, das musst du mir jetzt beantworten, weil ich habe ja, du hast jetzt ja die GS von deinem Papa, das Zweitmoped, so, ich kenne das ja, ne? Man ist ja träge, die Dinge kommen und dann verändert sich nichts mehr, weil es ist ja alles da und jetzt hat der Jan die GS, das Motorrad, über das er immer am meisten geschimpft hat, vor allen Dingen eigentlich sogar über diese kleine GS, ne? Das ist ja gar keine richtige GS, das ist ja gar kein Boxer, das ist ja nur diese zweite.
Ich wollte gerade sagen, also damit kann ich mich rausreden, weil das ist halt eben nicht die
GS, also ist einfach, die alle immer meinen. Das ist einfach, eigentlich ist es ja noch schlimmer, so, ne? Wenn du nicht mal einen Boxer fährst, so, ne?
Alter. Ja doch, nee, es hat ja Kette, weißt du, das ist mehr so Jan-Style. Es ist Kette, nicht Kardan, kein Boxer.
Jan-Style wäre doch eigentlich Kardan, weil viel weniger wartungsintensiv.
Ja, aber ich brauche doch die Wartung, damit ich mich dann darüber aufrege, dass ich sie machen muss.
Ach so, ja, stimmt.
Wäre ja langweilig.
Okay. Ja, Argument, da hast du den Punkt. Aber
also schauen wir mal. Aber das ist im Moment noch, das wird dann, wenn es wärmer wird, das Thema aktuell, hier bin ich ja wieder in Österreich, wie Michel immer meint, in St. Moritz oder sonst wo, was St. einfach Moritz, nicht stimmt.
Schickimickeland, ja. Also Jan ist ja auch gar nicht auf einer Hütte, wie wir das in der letzten Folge genannt haben, sondern, wie sagt man so schön in der Schweiz, auf dem Chalet.
Hm? Wo gesagt,
ein Chalet.
Ja. Also bis es soweit ist und warm genug ist, haben wir ja erstmal noch genug andere Themen zu diskutieren. Und dazu gehört natürlich auch unsere Ausfahrt, wo wir dann auch nochmal schauen werden und demnächst mal in die Planung gehen müssen, mit was für Gefährten wir dort vielleicht unterwegs sein werden. Mal sehen. Wäre natürlich auch schön, vielleicht frage ich einfach BMW an und sage, hey, könnt ihr uns nicht 2 GSen zur Verfügung stellen, weil das braucht ja bestimmt auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit.
Du kriegst aber nur eine F450.
mit Michel braucht man keine Feinde mehr. Naja, schauen wir mal. Wollen wir jetzt die Geschichtsbücher öffnen, Michel.
Also, wir öffnen jetzt Option, aber sowas
von die. Ja, wir hätten noch die Option, noch 20 Minuten weiterzureden. Das alkoholhaltige Bier ist schon wieder fast drin bei mir. Und ich merke schon wieder, wir haben jetzt die Option, dass ich das komplett leer trinke und davor noch was anderes sabbeln. Dann wird der Ausflug in die Geschichtsbücher aber eher eine Fiction und weniger datenbasierte Sache.
Aber ist auch okay.
Ja,
So weniger Science, mehr Fiction. Ja, stimmt. Ich habe jetzt natürlich einen großen Fehler gemacht, dass ich meine halbe schon fast geleert habe und jetzt der Zeitpunkt kommt, an dem ich mich eigentlich entspannt zurücklehnen könnte und mir die Geschichte anhören kann. An dieser Stelle ganz kurz, ich muss einfach einen Verweis rausschicken. Einer meiner Lieblingspodcasts, Daniel und Richard, Geschichten aus der Geschichte, da kommt das nämlich immer mit diesem Zurücklehnen. Und ich finde auch dieses History, also History Momentum ist ja jetzt ein bisschen angelehnt, auch wenn es mit dem Podcast überhaupt gar nichts zu tun hat und Jan das gar nicht hört. Aber ich finde es einfach schön, dass wir das ja auch haben, weil es einfach ein super cooles Format ist. Also an dieser Stelle, wenn ihr mal was anderes hören wollt, außer Motorrad-Podcast, Geschichten aus der Geschichte, Gruß geht raus an die beiden, die mich nicht kennen, aber es ist egal. Ist einfach super Duo, toller Inhalte, großartig. Und da könnt ihr suchten, bis der Arzt kommt, gibt über 530 Folgen inzwischen. Also mega.
Und der Michel hört jetzt auf mit Werbung für andere Podcasts, spielt den Jingle ab und in der Zeit kann er sich nämlich sein Bierchen holen, weil das eine super Gelegenheit ist, den Podcast dann zu schneiden. Die Pause nehmt ihr dann gar nicht wahr und er hat ein Bierchen und kann sich zurücklehnen.
Hier ist Gasgeflüster History, deine Zeitreise durch die Geschichte des Motorradfahrens. Wir öffnen die Archive und erzählen die spannendsten, kuriosesten und unglaublichsten Geschichten aus der Welt motorisierter Zweiräder. Von dampfenden Motoren, kühnen Erfindern, verrückten Ideen und atemberaubenden Ereignissen. Gasgeflüster History.
Ich glaub's nicht, ich hab's tatsächlich geschafft. Wahnsinn. Ja, und das im Büro, in die Büroküche gerannt.
Wir mussten nicht mal was schneiden. Aber damit sind wir jetzt tatsächlich in den Geschichtsbüchern angelangt. Und falls ihr das Format noch nicht kennt, schaut mal zurück in die früheren Folgen. Gar nicht so lange her. Irgendwann in den letzten 20 haben wir, glaube ich, damit angefangen.
Hört einfach mal alle durch und sucht euch den Spot, wo Gasgeflüster History irgendwo zwischendurch mal drin ist. Super
rar. Aber um hier mal kurz zu checken, Michel, weißt du noch, über was wir das letzte Mal gesprochen haben? Es ging um das erste Serienmotorrad, das es auf den Markt geschafft hat. Und weißt
der
du
Reitwagen.
Noch, von wem? Na, nee, oh Gott, so hörst du mir zu. Das erste Serienmotorrad war nicht der Reitwagen, sondern die Frage ist vor allem, wer hat das hergestellt? Also egal jetzt mal, wie das heißt.
Boah, jetzt erwischst du mich auf dem Kalten. Das war einfach zu kurz. Ich weiß es nicht mehr. Sag's mir, hilf mir.
Hildebrand und Wolf Müller waren das. Darüber haben wir in der letzten History-Geschichte gesprochen und auch dargestellt, wieso das alles nicht so funktioniert hat. Und das war vor allem am Ende des 19. Jahrhunderts. Und heute.
Warte mal, war das nicht 1925, wo die insolvent gegangen sind?
Nee, warte, das kann doch, irgendwie, das war, 1854 genau, haben die angefangen und dann ging es aber, nee, es ging, glaube ich, relativ viel früher zu Ende.
War doch quasi diese Parallele mit der Insolvenz, wo ich gemeint habe, haha, ist ja total witzig, das ist jetzt ja genau 100 Jahre insolvent, irgendwas in diese Richtung war da.
1895 haben sie das Konkursverfahren eröffnet.
Und warum war das dann diese Parallele, 103? Ach, das war wegen dem Datum, war das genau wegen dem Aufnahmedatum? War das der 5. Dezember?
Das kommt hin, ja, genau, um den Dreh. Aber ja, jetzt so machen wir heute einen kleinen Sprung. Wir bleiben noch in der älteren Geschichte sozusagen des Motorrads, aber ein bisschen weiter nach vorne, also nicht mehr Ende des 19. Jahrhunderts, sondern wir sind jetzt am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und gerade der Anfang dieses Jahrhunderts war ja eher geprägt von großer Scheiße. Du weißt, was ich meine?
Krieg?
Richtig, der Erste Weltkrieg. Und danach allerdings waren ja die goldenen 20er oder 30er oder beziehungsweise und 30er Jahre. Und wenn du daran denkst, an die 20s und 30s im 20. Jahrhundert, was hast du da so ein Bild für Augen?
Na, wenn ich an die 20er denke, denke ich an Charleston tanzende Schwarz-Weiß-Figuren. Das ist so das, was mir direkt anfällt. Dann denke ich natürlich an die Weltwirtschaftskrise. Da war das mit den goldenen 20ern leider schon wieder vorbei. Was sich ja quasi dann erstreckt hat bis in die frühen 30er und dann halt auch den Nazi-Assis erlaubt hat, die Macht in Deutschland zu übernehmen und quasi die Welt ins Chaos zu stürzen. Also meine Erinnerungen sind jetzt in den 20ern irgendwie ganz nett. Die Musik war ganz cool und danach ging es eigentlich nur steil bergab und ich bin eigentlich nicht so amused, wenn ich über die Zeit nachdenke. Aber du hast jetzt wahrscheinlich eine etwas lebensfrohere Geschichte, weil es geht ja um Motorräder aus dieser Zeit mitgebracht.
Das ist so. Wir bleiben so bei dem, was du gesagt hast, 20er und die schönen Anfänge der 30er Jahren, bevor dann AfD 1.0 übernommen hat. Ich hatte da auch so ein bisschen Babylon Berlin vor Augen, also diese ARD-Serie mit wilden Fäden, ja. La Vida Loca. Wilde Zeit irgendwie und überhaupt auch eine Zeit im Umbruch, also noch gar nicht die Wirtschaftskrise. Und diese ganze Zeit hatte natürlich auch eine extreme Auswirkung auf unser Lieblingshobby, das Motorradfahren. Denn in der Zwischenzeit, auch im Ersten Weltkrieg, ist die Entwicklung natürlich nicht stillgestanden, sondern ging auch nach Hildebrand und Wolf Müller, also diesem ersten Serienmotorrad, weiter. Zum Beispiel ein Jahr nach Einführung deren ersten Motorrad wurde zum Beispiel der sogenannte Dédion Bouton Einzylindermotor entwickelt. Ich glaube auch schon in einer der letzten Gasgeschichten.
Über den hast du erzählt schon. Ja, ja, habe ich schon gehört.
Ging es irgendwie um französische Namen und jedes Mal verkacke ich irgendwie.
Die hatten diese, Mensch, wie hieß diese, nicht Gleitrohrzündung, Heißrohrzündung.
Ja, nee, da verwechselst du was. Da musst du echt nochmal in die Folge reinhören, lieber Michel. Weil es geht jetzt eigentlich um einen Einzylindermotor, der damals das ganze Game so ein bisschen verändert hat. Es war ein französischer Verbrennungsmotor, Einzylinder, und der wurde tatsächlich in 28 unterschiedlichen Varianten gebaut. Ey, ich habe da eine Liste dazu gesehen, das ist wild. Also mit so viel Veränderung, Anpassung und so weiter, und wurde legit in alles eingebaut, was irgendwie Räder hatte und nach vorne getrieben werden konnte. Also wir reden
also mir geht es ja quasi um das grundsätzliche Prinzip. Hatten die damals nicht alle diese Heißrohrzündung? Habe ich das falsch abgespeichert? Das war doch so.
Nee, das hatten die damals, auch diese Wolf-Müller-Geschichte und so weiter. Das war dieses Ding, was einfach dir den Poppes ultra heiß gemacht hat und quasi die ganze Zeit heiß lief. Aber dieser Motor hatte das dann, glaube ich, schon nicht mehr. Auf jeden Fall wurde er in Tricycles eingebaut. Das hieß damals bestimmt anders. Also da müssen wir jetzt nicht an diese Trikes denken, sondern
Dreiräder, Fahrrad, so Dings.
Ja, genau, diese Dinger, diese Kutschen sozusagen, die dann vorne so ein Rad hatten. Aber auch in motorisierte Zweiräder, in, damals hieß es wahrscheinlich anders, Quads und so weiter. Und es ist wirklich wild, was da alles entstanden ist. Also dieser Motor in diesen 28 Varianten hatte Ausprägung von irgendwie einem halben PS bis hin zu maximal 10 PS. Und auch der Hubraum war wild. Also der erste Motor hatte 173 Kubikzentimeter und eine der späteren Evolutionen dann sogar 1257 Kubikzentimeter. Und das war für die damalige Zeit.
Als Einzylinder.
Als Einzylinder. Völlig wild. Also überleg dir mal, wo es das gibt. Und Fun Fact da auch noch am Rande, der erste von diesen Motoren, also dieser eben besagte mit einem halben PS und 137 Kubikzentimeter, drehte damals schon 1500 Umdrehungen pro Minute. Das war echt wild viel, weil das war dreimal so schnell wie der damalige Motor von Carl Benz. Zu der Zeit wurden dann aber außerdem noch ganz viel andere Entwicklungen vorangetrieben. Du hast es eben angesprochen, nicht mehr die Heißrohrzündung war sozusagen das Entzündungsmittel der Wahl, sondern es wurden gescheite Zündungen entwickelt, Kupplungen, Schaltungen gebaut. Und es gab dann auch die ersten Gespanne, also tatsächlich Motorräder mit so einem
Beiwagen?
Sitz nebendran. Ja, Beiwagen, genau. Also zusammenfassend, viel Entwicklung, weniger Prototypen, es kamen die ersten Serienversprechen, allerdings waren die dann alle noch relativ teuer und jetzt, deswegen habe ich das so ein bisschen übersprungen, weil wir können jetzt nicht auf jede einzelne Entwicklung reingehen, das wird auch irgendwann zu technisch und zu langweilig und das ist einfach nicht meins, sind wir so ein bisschen in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg und erstmals hat sich das alles so ein bisschen verschoben, auch in den Prioritäten. Die Menschen wollten einfache, zuverlässige Fortbewegungsmittel, alle wollten davon profitieren. Und gleichzeitig gab es aber auch natürlich diese von dir angesprochenen Charleston Rich Kids, die dann in den 20er Jahren einfach wild Partys gemacht haben. Und die hatten dann auch Bock auf so ein bisschen Status. Und Motorräder, die so ein bisschen wie so Maßanzüge funktionierten. Und da gab es einen, ja, auch, doch kann man sagen, bis heute sehr erfolgreichen First Mover, wie man so sagen würde, der wirklich sehr relevant ist. Und wenn du jetzt so an die 20er Jahren denkst und wenn du dann hörst, heute immer noch relevant, über wen, glaubst du, will ich jetzt mit dir sprechen?
Motorradhersteller natürlich. Also in den 20er Jahren gab es auf jeden Fall schon BMW-Motorrad.
Das ist komplett richtig. Wobei, die ja da eigentlich, ja Anfang der 20er stimmt es, aber davor gab es die ja auch schon. Aber die haben keine Motorräder gebaut, sondern, weißt du es? Ich bin mir sicher, du weißt es.
Also BMW kommt ja quasi aus dem Flugzeug, also daher auch das Propellersymbol im Dings. Die waren ja quasi in der Flugzeugentwicklung. Da kommt ja, ich glaube, da kommt die ursprünglich her.
Ja, ist absolut richtig. Und es ist auch geil, dass du das nochmal sagst, weil das hätte ich mitgebracht mit dem Emblem eben auch. Also es ist ja quasi die bayerische Landesflagge da drin, aber es hat eben einen Grund, warum diese rund gehalten wurde, nämlich weil, wie du gesagt hast, Flugzeugmotoren gebaut wurden. Und jetzt sind wir aber, wie gesagt, in den 20ern, also Anfang der 20er.
Aber ganz kurz, diese weiße Flagge, weißt du, warum das mit diesem weiß-blau-weiß-blau ist? Warum das kommt? Woher das kommt?
Ich, dachte jetzt wegen Bayern, aber ich habe mich damit nicht weiter
interessiert. Also dieses Runde, dieses Viereck, ne, das sind ja quasi zwei weiße, zwei blaue Elemente.
Ja.
Und die symbolisieren quasi einen drehenden Propeller.
Und ja, das meinte ich.
Aber wenn der sich schnell dreht, dann hast du halt quasi so diesen einen Bereich, der halt hell ist, und der andere, der dunkle, wo du eher so durchgucken kannst. Deswegen sieht das so nach diesem Dings aus. Ah, okay, ich habe gedacht, du hast, denkst die Farbe, es ist nur rund in Anführungsstrichen.
Ja.
Deswegen diese Propeller-Assoziation und die Farben für die bayerische Flagge, aber die Farben bedeuten quasi auch dieses drehenden Propeller, also dieses Lichtspiel, was der quasi macht sozusagen.
Sensationell, aber du hast es wahrscheinlich schon dir gedacht, also die
es geht nicht um
bayerischen Motorenwerke, doch, es geht um BMW, die bayerischen Motorenwerke gab es eben schon vorher und da haben sie aber eben Flugzeugmotoren gebaut und noch keine Motorräder. Jetzt war aber der Erste Weltkrieg vorbei, der Versailler Vertrag stand an und da war es halt Deutschland auch erstmal verboten, gewisse Sachen herzustellen, weil man eben Angst hatte, eieiei, und sie sollten leider Recht behalten, nicht, dass sie direkt mal wieder einen auf Krieg machen. Und so war es BMW verboten, Flugzeugmotoren herzustellen, weil Flugzeuge natürlich damals primär auch ein Militärmittel waren. Und jetzt hatten die BMW natürlich die Option zu sagen, ja gut, dann machen wir halt nichts mehr. Aber ich glaube, das war in niemandem Sinnes und haben sich dann entschieden, okay, wir machen irgendwie andere Sachen. Die bauten dann wilde Teilen, zum Teil auch irgendwie Bremsen. Knorr-Bremse ist unter anderem da auch entstanden. Kennt man heute, glaube ich, auch immer noch, oder? Großes Unternehmen.
Knorr-Bremse ist, glaube ich, der Weltmarktführer für Eisenbahnbremsen, wenn mich nicht alles täuscht. Also wenn die Community da draußen Bescheid weiß, Knorr-Bremse auf jeden Fall, was so Hochleistungsbremsen angeht, State of the Art.
Richtig, aber sie haben es dann trotzdem vorangetrieben und auch wieder Motoren gebaut und dann auch die ersten Motorrädermotoren. Also sie waren dann allerdings als BMW noch Lieferant und das fand ich ganz spannend, für verschiedenste Hersteller, unter anderem Bison, Corona, also weder das Bier noch das Virus und Heller. Kennst du einen von diesen Herstellern? Noch nie gehört, muss ich ehrlich sagen. Bei der Recherche habe ich gedacht,
Bison. Heller ist Leuchtmittelhersteller, wenn mich nicht alles täuscht.
Also sie machen, aber die haben damals wirklich Motorräder gebaut. Vielleicht ist es auch ein anderes Unternehmen, weiß ich nicht. Also die waren
ja, das kann, die dann wenn das jetzt bei mir richtig verknüpft ist, kenne ich Heller quasi so als Glühmittel, Leuchtmittel, Lampenhersteller.
Hm.
Macht das schön, aber, ein schönes Wortspiel. Mach mal Heller.
Bedimmts. Auf jeden Fall haben sie also den ersten 500 Kubikmotor mit 6,5 PS gebaut, den sie dann als Zulieferer angeliefert hatten. Und das war, halte ich fest, tatsächlich schon der Boxermotor. Also den Boxermotor gab es, bevor es das passende Motorrad von BMW dazu gab, allerdings mit einer sehr wesentlichen, wie soll man sagen, Unterscheidung. Und zwar haben die Motorradhersteller diesen Boxermotor nicht so eingebaut, wie wir ihn kennen, also quasi quer zur Fahrtrichtung, sondern längs. Das heißt, der eine Zylinder vorne, der andere hinten. Überleg mal, wieso war das wahrscheinlich nicht so der smarteste Move?
Naja, weil du musst ja quasi die Antriebsdrehrichtung entsprechend auch drehen, damit du das Hinterrad antreiben kannst, je nachdem, was wir halt für ein System hatten. Das wäre jetzt so meine Überlegung gewesen.
Geil, Alter, du denkst einfach so richtig ingenieurstechnisch, ist aber halt falsch. Aber da wäre ich gar nicht drauf gekommen, weil ich aber auch einfach, ja, ich habe es eh gelesen und hätte mir die Gedanken gar nicht gemacht.
Nee, ist aber auch Blödsinn, weil die Kurbelwelle bei einem Boxer ja quasi in Fahrtrichtung ist, so, ne? Im Gegensatz.
Das habe ich mir auch gedacht,
ja. War ein dummer Gedanke. Also im Endeffekt ist es Blödsinn. Ich weiß es nicht. Sag's mir.
Wenn ich es dir jetzt sage, wirst du sagen, ah ja, klar. Vor allem, wenn wir über luftgekühlte Boxermotoren sprechen.
Denn ah ja, okay, weil der hintere Zylinder nicht gekühlt ist.
Genau so ist es. Also die moderneren Boxermotoren haben ja diesen riesen Vorteil, gerade dann auch mit dieser Riffelung, die sie sozusagen haben, dass die an den Seiten rausgucken und dadurch natürlich maximalen Luftstrom abbekommen. Wenn du den jetzt aber quasi parallel zur Fahrtrichtung einsetzt ins Motorrad, ist der vordere Zylinder richtig schön easy peasy freezy, also gekühlt, und der hintere Motor denkt sich, ich möchte auch mal ein bisschen was von der Kühle. Funktioniert nicht so richtig. Also das war so ein bisschen dumm. Und dann hat sich BMW irgendwann auch gedacht, komm, dann machen wir das Ganze einfach mal schön selbst und bauen das mal richtig geil auf. Et voilà, auf der Berliner Automobilausstellung, jetzt habe ich mir vergessen, das Jahr aufzuschreiben, ich glaube, es war 1923 und 1922, haben sie dann das erste BMW-Motorrad mit quer einliegenden Boxermotor ausgestellt und es handelte sich um die BMW R32. Und
witzigerweise haben wir über dieses Motorrad schon mal gesprochen, als ich über das Thema Motorradbremsen erzählt habe, weil die BMW R32 damals ganz am Anfang nur ein gebremstes Hinterrad hatte und hatte damals so eine Schleifbremse, also quasi wo der Bremsklotz als wie bei den alten Fahrrädern quasi auf die Lauffläche des Rades gepresst wurde. Das war die Urversion der Bremse, die damals bei der ersten R32, also quasi dem ersten BMW-Modell, zum Einsatz kam. Und diese Schleifbremse ist quasi eine direkte Weiterentwicklung von dieser Fahrradbremse, wie sie damals Karl von Dreis für das Laufrad in Karlsruhe entwickelt hatte.
Geil. Wenn die Geschichtsbücher das wandelnde Motorrad-Wiki namens Michel Praschak treffen, dann ist hier natürlich für Maximal Entertainment gesorgt. Sehr stark, hätte ich jetzt gar nicht besser sagen können. Damit hast du schon so ein paar Sachen vorweggenommen. Der Motor dann damals in der R32, wie gesagt 500 Kubik, beziehungsweise 494, um es genau zu nehmen, 8,5 PS bei 3200 Umdrehungen pro Minute, eine Dreigangschaltung und, was eben auch noch ganz wichtig war und ein Unterschied oder ein großes Unterscheidungsmerkmal genau zu anderen Motorrädern war Kardanantrieb zum Hinterrad. Dauerhaft wenig Pflege, super, toll. Und glaubst du denn, weil man ja immer BMW schon noch mit Kardan verbindet, würdest du sagen, oder weißt du, ob BMW den Kardanantrieb damals erfunden hat?
Ich weiß es nicht, aber es könnte durchaus sein, weil der vermutlich dann auch wiederum dieses Problem mit dem um die Ecke lenken des Kraftschlusses sozusagen löst, das durch den Motor entsteht, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, jetzt, ne,
weil ich habe mir diese Frage nämlich auch gestellt, weil irgendwie denkt man ja immer bei Kardan sofort an BMW.
Und aber wahrscheinlich war es vorher schon da. Also es macht keinen Sinn, weil es muss vorher schon da gewesen sein, weil ne, diese Motivation, eine Drehrichtung in eine andere Richtung umzulenken, muss ja vorher schon da gewesen sein. Stichwort Dampfmaschine etc. Gab es wahrscheinlich schon.
Ist so, um das abzukürzen. Was mich nur brutal überrascht hat, ist, wann es das schon gab. Also wir haben ja davon gesprochen, Ende des 19. Jahrhunderts kam so Dampfmotorrad, erste Serienmotorräder und so weiter auf den Markt. Und dann dachte ich, okay, wahrscheinlich war das irgendwie so 1850, irgendwie sonst was. Aber mitnichten. Tatsächlich 1548 ungefähr, man kann es nicht so ganz genau sagen, hat der italienische Mathematiker und Arzt, auch wieder eine geile Kombi, konnte es nur damals sein, Mathematiker und Arzt, stell dir mal vor, das würdest du heute abreißen, so alter Falter. Auf jeden Fall der italienische Mathematiker und Arzt Girolamo Cardano, der heißt tatsächlich auch noch so, hat das zur Kraftübertragung bei Kutschen erfunden und weit vor BMW hat bereits 1898 das erste Auto damals von Louis Renault den Kardanantrieb bei sich genutzt. Crazy, oder? Also hätte ich echt nicht so auf dem Schirm gehabt, dass BMW sich das mal so schön so, ja, wirkt so, als wäre es unsere Erfindung.
Was ich mich jetzt frage, wieso zur Kraftübertragung bei Kutschen? Also,
habe ich keine
weiteren Infos gefunden? Welche Kraft haben wer wohin? So?
Das finde ich ja. Habe ich mich auch gefragt, wie das irgendwie so funktioniert und was es soll. Habe leider keine weiteren Informationen gefunden, aber vielleicht hatte dieser italienische Arzt und Mathematiker ganz wilde Sachen vor. Ich weiß nicht, ob sie quasi bei der, wenn die Pferde die gezogen haben, dann noch irgendwie eine andere Kraftgeschichte weitergehen soll oder die vielleicht Räder könnte, sozusagen.
Es könnte was sein, dass was von der Antriebsachse zum Beispiel, ich sage jetzt mal klassisch, so ein Heuwender. Ganz einfaches Beispiel, ne? Also irgendwas mit der Ladung gemacht hat, ne? Oder irgendwas nicht wirklich für die Bewegung des Fahrzeugs verantwortlich war, sondern für irgendwas, was auf dem Fahrzeug passiert.
So, also auf jeden Fall habe ich mich, weil es auch zu weit weg war vom Motorrad, nicht weiter damit beschäftigt, dachte ich mir, lass die Kutschen Kutschen sein. Schauen wir auf die Motorräder und damit zurück zur besagten R32. Gebaut wurden von der ungefähr, oder es stand im Internet, rund 3090 Stück. Wo ich mir auch denke, Alter, wenn du rund schreibst, dann schreib 3100 oder 3000. Aber 3090 Stück, alles klar, sehr gut gerundet. Und das hat aber tatsächlich für die absolut gereicht, um sozusagen das Erfolgskonzept zu bestätigen und darauf weitere Linien aufzubauen. Die R42, die R47 kamen dann hinten dran. Und nur um das mal in Relation zu setzen, also wir haben 3000 Stück davon, rund 3090 Stück davon gebaut. Du erinnerst dich sicherlich nicht mehr, wie viel das erste oder wie oft das erste Serienmotorrad gebaut wurde von Hildebrand und Wolf Müller. Deswegen sage ich dir direkt, die hatten damals
150?
Ihre Serienprodukte. 350 waren es tatsächlich.
350.
Das heißt knapp 10%. Und worüber uns wir unterhalten hatten bei diesem ersten Serienmotorrad, war auch der Preis. Und die BMW hatte natürlich auch einen Preis und der belief sich damals auf 2200 Reichsmark. Was schätzt du, was das laut GPT, da habe ich mir ein bisschen helfen lassen, heute für einen Preis wäre?
Wahrscheinlich damals schon ein Schickimicki-Fahrzeug gewesen und BMW dem Erbe treu geblieben. Und wenn man das quasi, du willst ja quasi übersetzt in einen heutigen Betrag, ne, wären es wahrscheinlich 22.000 Euro.
Oh, da nimmst du aber, also da tust du BMW ja fast unrecht. Es waren 10.000 Euro, da sind 10.000 Euro. Nichtsdestotrotz muss man das einordnen, war das halt damals mehr als ein Jahresgehalt für den Otto-Normalverbraucher zu der damaligen Zeit. Also ein stolzer Preis. Klingt, wie gesagt, heute total fair. Damals war das absolut Premium und das bringt mich eben zurück zu den 20er bzw. 30er Jahren, wilde Zeit. Aber es hatte halt nicht jeder einen teuren Dukatenscheißer und konnte Charleston tanzen, sondern es gab auch genug Leute, die eben nicht so viel Kohle hatten, aber auch mit denen kann man ja potenziell Geld verdienen. Und damit komme ich in der heutigen History-Folge zu dem zweiten Unternehmen, über das ich mit dir sprechen möchte. Und damit gehen wir weg aus München von BMW nach, jetzt muss ich dich anschauen dabei, weil ich sehen will, was es mit dir macht, Zschopau.
Naja, ich wär wahnsinnig, MZ. Da haben wir doch erst drüber geredet hier die Tage mit dem Lars Neuer von Gera.
Ja, ich? Aber da kommt dann doch wieder eine kleine Wissenslücke von dir, weil über MZ werden wir in Gasgeflüster History sicherlich auch noch sprechen. Und ja,
aber die gab es damals noch nicht.
Die gab es damals noch nicht. Es ist derselbe Ort, sondern es ging um DKW. Hm. Klingelt da irgendwas?
Ja, klar.
Und weißt du, wofür DKW steht?
Ich glaube, ich wusste es mal. Warte mal.
Dampf.
Dampfkesselwagen. Ich weiß
Dampfkraftwagen. Also es ist ein Unternehmen, das von dem Däne Jürgen Skafte Rasmussen in Zschopau gegründet wurde. Und
wie kam der denn dahin?
Das frage ich mich auch. Also er ist in Kopenhagen geboren, so viel habe ich gesehen, und dort auch wieder gestorben, aber war wohl irgendwie in Deutschland unternehmerisch aktiv, sagen wir so. Und das Kürzel DKW für Dampfkraftwagen kam deshalb, weil er eigentlich ein geflopptes oder ein Dampfauto entwickeln wollte, aber das Konzept ist gefloppt. Und zum Motorrad kam DKW über den Zweitaktweg. Und zwar hatten die einen Spielzeug-Zweitaktmotor erworben, also den haben sie nicht mal selbst entwickelt, sondern erworben, und daraus einen Fahrradhilfsmotor entwickelt. Und das war 1919 um den Dreh und einfach schon krass, weil die haben halt nicht eins oder zwei davon gebaut, auch nicht 350 wie Hildebrand und Wolfmüller und auch nicht 3000 wie BMW, sondern allein von diesem Fahrradhilfsmotor haben sie 30.000 Stück gefertigt in Zschopau. Und das war das Geheimkonzept von denen war, also es war alles Zweitakttechnik, nicht Viertakter wie bei BMW. Mit diesem Konzept haben sie einfach versucht, kostengünstig irgendwas zu bauen. Und damit, mit diesem Konzept einfach kostengünstig zu sein, wuchsen sie auch tatsächlich in wenigen Jahren zum weltweit größten Motorradhersteller. Also,
ganz kurze Frage. Also die haben dann quasi diesen Fahrradhilfsmotor, haben die dann auch selber an Fahrräder dran gebaut? Also du hast das jetzt nicht so als Bausatz, ne? Ich erinnere mich jetzt quasi an diese Second Ride-Geschichte von der Interbot, ne, wo du den Bausatz quasi kaufst und dann irgendwo selber reinbaust, sondern die haben diesen Motor gebaut und dann selber auch in den Fahrradrahmen gehängt und dann dieses Fahrrad mit dem Hilfsmotor verkauft als DKW-Rad oder wie?
Weißt du das? Also so wie ich das verstanden habe, haben die beides gemacht. Die hatten ihre eigenen Dinger, aber waren auch Lieferant für verschiedene andere. Und haben dann aber irgendwann gesagt, ach komm, jetzt bauen wir da auch noch einen direkten Motorrad raus. Und es war wirklich krass. Also weltweit größter Motorradhersteller, bereits 1928 und zum Beispiel im Jahr 1937 haben die allein 55.470 Motorräder gebaut und verkauft. Völlig verrückt. Krass. Und krasser Gegenentwurf zu BMW. Und das war aber nicht alleine das kostengünstige Bauen, was die so nach vorne getrieben hat, sondern die hatten einen Verkaufsleiter, Karl Hahn nannte der sich. Und heute würde man sagen, absolute Marketing-Koryphäe, weil Verkaufsleiter klingt natürlich so richtig altbacken. Aber der hat richtig Bambule gemacht, auch was den Vertrieb anging. Nicht nur CMO, also Marketing, sondern eben auch für Sales. Und zum Beispiel, und hat er, und das war damals komplett verpönt, beziehungsweise ein Konzept, das überhaupt nicht angewandt wurde, eine, wie soll man sagen, neue Verkaufsmöglichkeit geschaffen. Weil Michel, du kennst es, du hast heute Bock auf ein Motorrad, willst
und kein Geld.
Gehst zum Händler und dein Konto hat aber keinen Bock drauf. So, ja. Was hast du für Optionen?
Heute kann ich Finanzierung machen und der Karle hat sich wahrscheinlich auch gedacht, wir holen uns die Chopower Bank mit ins Haus und die finanzieren die ganze Scheiße.
Finanzierung gar nicht so sehr. Er hat aber, was relativ in die gleiche Richtung geht, Ratenzahlung angeboten und war einer der ersten damit. Und außerdem hat er ein starkes Händlernetz ausgebaut, also wirklich das auch, wie soll man sagen, outgesourced, würde man heute sagen. Hat dann Händler-Rundschreiben initiiert mit Empfehlungen zum Förderung des Verkaufs, ließ Händlerkongresse organisieren, also das, was man heute, was sagt man, Händlertagung nennt.
Ja.
Und hat dann eben auch systematisch Fortbildungen für die Werkstattbetreiber organisiert. Und auch grundsätzlich haben die relativ früh halt erkannt, und das war auch eine Differenzierung zu allen anderen, wo ist denn eigentlich unser Markt? Und das ist ja heute auch noch oft so. In den Städten hast du die ganzen Schickimicki-Sachen, die wohlhabenden Leute und so weiter. Und die werden dann mit Gucci und Louis Vuitton zugeballert. Und die haben aber erkannt, hey, eigentlich ist das größte Mobilitätsproblem nicht in den Städten, sondern auf dem Land. Weil die auf dem Land sind eh am Arsch der Welt. Die wollen ja eigentlich irgendwo hinkommen, haben aber nicht so die Kohle. Und dann hat er zum Beispiel auch wirklich solche Autos oder Verkaufswägen aufs Land geschickt, das quasi draußen klassisch Außendienst gemacht hat und dort im ländlichen Bereich Motorräder verkauft hat. Und das also mal so von der Basic-DNA. Und sie sind dann gestartet mit dem sogenannten DKW-Reichsfahrtmodell. Also auch irgendwie ein wildes Ding. Ich schicke dir einmal jetzt parallel dazu den Wikipedia-Eintrag dazu, dann siehst du hier nämlich hier auch das Bild, da kannst du dir das einmal anschauen und auch so ein bisschen beschreiben, was du da so siehst und wie das so aussieht. In der Zeit erzähle ich so ein bisschen was über den Motor, also es war eines der ersten Motoren, das sie hatten, das war dieser Einzylinder-Zweitaktmotor, gab es in verschiedenen Ausführungen, der kleinste Motor 1,5 PS bei 142,5 Kubikzentimeter und da gab es dann verschiedene Evolutionsstufen, auch über die Jahre hinaus, sodass das sogar um einen ganzen PS gesteigert werden konnte auf 2,5. Anfangs auch ohne Kupplung. Irgendwann hatten die eine sogenannte Lomus-Kupplung. Was das ist, das könnt ihr euch selbst raussuchen. Höchstgeschwindigkeit damals aber schon 60, beziehungsweise bei der späteren Evolution 65 km/h. Und Michel, beschreib doch gerne mal, wie du dieses Motorrad beschreiben würdest.
Ja, ist auf jeden Fall ein wildes Ding, kann man, glaube ich, sagen. Man erkennt noch ganz, ganz deutlich das Fahrrad. Der Lenker wie so bei einem Hollandrad, der Rahmen wie bei einem Herrenrad gestaltet. Allerdings ist die obere Querstange so ein bisschen nach hinten abgebogen. Darunter hängt der Tank und in diesem Dreieck zwischen, also in diesem Rahmendreieck hängt dann quasi dieser Motor drin. Angetrieben wird entweder per Riemen, das ist quasi das, was vom Motor weggeht. Wird wahrscheinlich wie ein Lederriemen oder sowas sein, so wie das aussieht. Oder auch wie so eine Art Zahnriemen ist es. Ja, kann man sagen, Zahnriemen. Und es gibt aber quasi noch zum Pedalieren, falls dir der Sprit unterwegs ausgeht, Pedale und Kettenantrieb, das geht auch noch. Hat einen soliden Gepäckträger. Und wenn ich jetzt noch wüsste, wie diese Gabelkonstruktion heißt, tatsächlich gedämpfter Vorderbau, ich habe aber vergessen, wie es heißt, ist völlig Wurst. Auf jeden Fall wildes Ding. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn der Gerd da am Freitagabend oder am Samstagabend vor der Dorfkneipe vorgefahren ist, die Elfriede sich gedacht hat, no, bei dem hüpfe ich mal auf den Gepäckträger, da fahre ich mal mit nach Hause. Der hat ja ein ganz heißes Gerät, auch wenn ich mit diesem Rädchen, also man muss natürlich dazu sagen, die Räder sind natürlich auch wie der Rahmen eher so dem Fahrrad entsprechend, bin mir nicht so sicher, ob ich damals hätte 60 oder über 60 km/h damit fahren wollen. Aber das unterscheidet mich halt einfach auch von den harten Jungs von damals oder von richtigen Rennfahrern. Da ist halt doch, da macht es mi.
Na, aber damals war ja noch nichts los auf den Straßen. Aber halte dir das
Bild. Ja, aber dafür war alles Kopfsteinpflaster oder Feldweg. Es war ja nicht hier so Astrana Bobo, Babypopo, wie wir es heute haben.
Das stimmt schon. Aber
Popo-artiger Asphalt, so, ja.
Behalte dir mal das Bild im Hinterkopf, weil es wird gleich noch richtig wild. Vorher aber zu dem eigentlichen Gossenschlager, nämlich das erfolgreichste Modell. Gassenschlager, wie auch immer.
Wir wollen nicht in die Gosse, wir wollen in die Gasse.
So. Da ballert dann halt auch das Bierchen schon rein. Völlig egal. Reden wir mal kurz über deren erfolgreichstes Modell, um das dann nämlich auch mal in Relation zu setzen zu BMW. Das war nämlich die sogenannte DKW E206, das erste Motorrad in Fließbandfertigung mit 4 PS, 205 Kubikzentimeter, Zweigang, Zweitakt und 70 km/h Spitze. Davon haben sie nämlich zur ähnlichen Zeit wie BMW statt 3000 Motorräder 49.000 verkauft und das zu einem Preis von, was schätzt du?
4.000 Reichsmark.
Michel. Die BMW hat 2200 Reichsmark gekostet. Du willst mir jetzt nicht sagen, so, dass das Zweitaktding doppelt so viel gekostet hat.
Ja, nee, das stimmt. Ich hatte das jetzt falsch abgespeichert. Ich habe gedacht, die andere hatte 2000 gekostet. Aber du hast natürlich völlig recht. Dann sind wir wahrscheinlich bei 945 Reichsmark und 30 Pfennig.
Da kommt der absolute Vertriebsprofi in dir durch. Es waren noch mal weniger, 750.
Wirklich?
Tatsächlich. Boah, also ein absoluter Schnapper gegenüber BMW. Und wenn ich gesagt habe, diese 2200 waren damals so ein Jahresgehalt, dann sind wir hier deutlich drunter, also quasi bei einem Drittel. Und die 49.000 verkauften Einheiten sprechen da Bände. Und vor allem geil ist auch, also es hatte 205 Kubik. Die haben dann aber ab 1928 von dieser E206 noch eine kleine Abwandlung gemacht, die E200. Denn es gab die Regelung, alle Motorräder bis 200 Kubikzentimeter waren steuerfrei und ohne Führerschein fahrbar. Und so haben sie halt einfach gesagt, okay, aus der E206 gehen wir halt nochmal ein paar Kubikzentimeter runter. Waren ja nicht viele auf die E200. Und damit haben sie natürlich richtig einen abgerissen. Das erfolgreichste Modell von DKW war die RT125 mit über 100.000 verkauften Modellen. Vielen von euch bestimmt irgendwo schon mal, wie soll man sagen, vor die Fratze gefallen. Denn das war das Motorrad, was dann auch, wir haben leider darüber gesprochen, in der dunklen Zeit der Geschichte Deutschlands im Zweiten Weltkrieg intensiv genutzt wurde von den Nazis im Militär. Mit der hatten sie über 100 verkauften Modelle. Kurz noch abschließend zu DKW, die sind dann nicht insolvent gegangen oder sonst was, sondern waren ab 1932 Teil der neu gegründeten Auto-Union, basierend aus mehreren Herstellern, fusionierten also und blieben sozusagen eigentlich auch erfolgreich. Und was die Auto-Union ist, kannst du dir denken, wenn ich dir das Logo beschreibe? 4 Ringe.
Ja, das ist quasi Auto-Union, da gehört DKW, Horch, die alte... der alte Automobilhersteller, der ja auch aus dieser Ecke kam, das ist ja, glaube ich, auch eine Dresdner Firma gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Und die haben quasi diese 4 Ringe, die quasi auf Audi hindeuten. Und Audi ist quasi lateinisch Horch. Da schließt sich quasi dann der Kreis zu dieser Geschichte. Ich weiß aber nicht, wer außer Horch und DKW da noch mit drin gewesen ist.
Müsste jetzt auch nochmal schauen, habe ich wieder vergessen. Aber damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Aber ich habe gesagt, halt dir mal das Bild von dem ersten Motorrad von DKW vor Augen, weil zwischenzeitlich, das war nicht der absolute Verkaufsschlager vorm Herrn, haben sie aber einfach noch einen draufgesetzt und tatsächlich hieß das Motorrad, und das ist der Nameprogramm, DKW Supersport 500 bzw. 600. Das war das erste tatsächlich richtig sportliche Motorrad, das sie gebaut haben. Das war dann um die 30er rum, also 1929 bis 1932 wurde die 500er gebaut, ab 1930 dann auch die 600er. Und wenn du hier auf den Wikipedia-Eintrag gehst und dann oben rechts auf dieses Bild klickst, dann öffnet sich das Fenster und du kannst auch noch nach rechts klicken und siehst auch noch Bilder in Fachaktion. Und jetzt bitte das doch nochmal beschreiben, weil ich finde, das hat schon einen massiven Unterschied zu deren ersten Motorrad. Also da ist eine Evolution, die ist total wild. Und sag mir erst mal, hast du es schon aufgerufen?
Ich habe es natürlich schon offen, ja. Und ich muss sagen, ich hätte hier Elfriede auf jeden Fall auf der Supersport mitgenommen. Das ist ein richtig heißes Gerät. Auch die Lackierung vom Feinsten. Ja, schön Retro-Look, die Speichenfelgen lackiert. Geil. Nee, es ist, man sitzt sehr niedrig, der Sattel so ein bisschen in der Verlängerung des Tanks jetzt. Man hat wie so eine Art fast M-Lenker. Es ist kein M-Lenker, weil die Lenker hinten links und rechts nur nach hinten weggehen, schräg nach hinten weg, sodass man sich nicht sportlich positionieren kann. Ich glaube, es müsste eine Trapezgabel sein. Das ist, glaube ich, auch bei dem anderen Fahrrad so die passende Beschreibung. Sehe ich da so einen hochgezogenen Auspuff? Ist der Auspuff hochgezogen? Das ist ja richtig wild. Also es ist auf jeden Fall ein richtig, richtig gutes, heißes Gerät. Rot-gelbe Lackierung oder so, so. Gelb ist vielleicht das falsche, die falsche Beschreibung. Ist so wie so ein ausgewaschenes Gelb. Also es sieht richtig, richtig cool aus. Und es wirkt auch so, als könnte man damit schon recht flott von A nach B fahren.
Das ist tatsächlich auch so. Und damit kommen wir mal zu den Zahlen, Daten, Fakten. Also die Supersport 500, wie der Name verrät, 500 Kubikmotor, derer genauer 494 mit 18 PS. Die Supersport 600 dann 584 Kubik und 22 PS. Topspeed der Motorräder 120 bzw. 130 km/h. Ich muss sagen, gegenüber diesem ersten Reichsfahrrad oder wie auch immer das hieß, sieht es schon deutlich vertrauenserweckender aus. Ob ich da mit 120 oder 130 fahren würde, weiß ich trotzdem nicht. Auf jeden Fall schon echt krasses Ding und vor allem zeigt es mal, wie schnell sich dieser Hersteller auch weiterentwickelt hat. Von diesem eher so Fahrrad mit Motor ja, hin zu tatsächlich diesem ersten Rennmotorrad, das fand ich schon echt krass bei dieser Recherche.
Das muss man wirklich sagen, so dieses Reichsfahrtmodell, oder Reichsfahrtmodell, ne, was du in der ersten Generation beschrieben hast, ist halt wirklich ein Fahrrad mit Hilfsmotor oder man erkennt halt einfach noch diese grundsätzliche Fahrradstruktur. Es ist viel mehr Fahrrad als Motorrad und dann die Supersport 500, 600, das ist halt schon ein richtiges Motorrad. Das sieht genauso aus, wie man sich's vorstellt und ja, es ist einfach, liegen Welten dazwischen, kann man glaube ich so sagen. Ne? Deutlich größere, massive Reifen, das Fahrzeug viel, viel bulliger. Ich bin mir sicher, das wiegt natürlich halt auch entsprechend, während das Fahrrad vielleicht, weiß nicht, mit dem Motor, der da drin hängt, 35 Kilo wiegt, vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber man hielt im Motorrad, das mit Sicherheit, weiß nicht, 130, 140 Kilo gewogen hat, wahrscheinlich sogar mehr.
Es waren 175 Kilogramm, habe ich gesehen.
175, also guck mal, ja.
Massiver Metallhaufen so, aber schon eine geile Entwicklung. Und das zeigt sozusagen eine, wie ich finde, sehr spannende Phase der Motorradentwicklung in der ersten Nachkriegszeit zwischen Premium-Anspruch bei BMW mit gerade mal 3000 verkauften Motorrädern gegenüber einem Hersteller, den wir heute leider gar nicht mehr kennen, der damals aber auf jeden Fall das Motorrad, ich möchte sagen, salonfähig gemacht hat oder auf jeden Fall sichtbar, denn bei irgendwie an die 100.000 verkauften Mopeds, das ist schon so eine Ansage. Fand ich auf jeden Fall sehr überraschend, weil ich auch sagen muss, ich diesen Hersteller noch nie gehört habe. MZ, klar, aber Kraftdampfwagen, so, Alter, was ist da denn los so, ne? Also leider es nicht in die Gegenwart so richtig gebracht hat. Michel, ich hoffe, dir hat diese Folge Gasgeflüster History weiteres Wissen und Erleuchtung gebracht. Mir war es auf jeden Fall wieder eine Freude, das so ein bisschen vorzubereiten. Und damit an euch draußen natürlich auch den Aufruf. Wir haben schon ganz viele Ideen bekommen, was wir denn noch alles beleuchten sollen. Wenn ihr da weitere Ideen, Insights, Wissen oder ähnliches habt, dann schickt es uns gerne an info@gasgeflüster.de. Und wenn ihr eh schon dabei seid, irgendwas am Computer zu machen, dann stellt auch nochmal sicher, dass ihr ein Abo dagelassen habt auf unserer oder auf eurer Podcast-Plattform eurer Wahl. Genauso wie eine Bewertung und gerne auch dem Instagram-Kanal folgen. Und damit habe ich jetzt eine Schlusswerbung gemacht. Ein Dankeschön möchte ich auch noch kurz ausschicken, weil das hatte ich die ganze Zeit schon vor. Wir haben zur Weihnachtszeit ein bisschen was in unsere PayPal-Kaffeekasse gesteckt bekommen. Dafür vielen, vielen Dank an die Spender. Wenn ihr das auch machen wollt, den PayPal-Link findet ihr in den Shownotes. Aber jetzt zurück zu dir, Michel. Ich hatte dir die Frage gestellt, war das für dich eine erquickende, gute Folge Gasgeflüster? Jetzt kannst du eh nur Ja sagen, beziehungsweise Gasgeflüster History. Oder was möchtest du noch anmerken?
Ich muss an dieser Stelle auch noch ein Dankeschön loswerden. Und jetzt bin ich hier so ein bisschen in vorauseilendem Gehorsam auch für dich, denn du wirst ein Paket zu Hause haben, das mir auch zugesandt wurde und ich aber schon öffnen konnte. Du jedoch nicht, weil du ja als Schickimicki-Jan auf dem Chalet rumlungerst, natürlich über die Weihnachtstage. Wir haben nämlich Post bekommen von Daniela, die uns ein super süßes Weihnachtspaket geschickt hat. Ich konnte jetzt, weil diese Folge, die wir jetzt heute aufgenommen haben, so spontan entstanden ist, nicht das Bier genießen, was dort im Paket drin war. Aber es ist auf jeden Fall eine Sorte drin, die uns wirklich wie auf den Leib geschneidert zu sein scheint. Geildorfer. Also ich denke, das ist das passende Bier für uns zwei. Und vielen Dank auf jeden Fall dafür und auch an alle anderen, die uns dieses Jahr, dieses Aufnahme, wenn ihr es hört, im letzten Jahr, mit kleinen Präsenten versehen haben, Aufmerksamkeiten haben zukommen lassen in Form von Jans angesprochenen Bewertungen, Abos, Kommentaren. Vielen lieben Dank dafür. Wir sind super cool, dass wir so weit gekommen sind und das auch 2026 für euch weitermachen dürfen. Und ja, jetzt, Jan, ist es an mir, dir einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen.
Da schädelt es dir schon. Wir sind super cool, dass wir so weit gekommen sind. Das meinte der Michel sicherlich nicht, sondern wir sind super dankbar und froh. Aber wir sind trotzdem natürlich auch super cool.
Ja, genau. Jetzt habe ich doch das zweite Bierschädel-Telefon rein. Also, die letzte Folge, die letzte Aufnahme des Jahres noch so ein bisschen alkoholisiert. Es tut mir furchtbar leid, aber das kommt einfach davon, wenn wir so viele Biere geschickt bekommen. Vielen Dank dafür. Und ja, also an dieser Stelle, ein frohes Weihnachtsfest. Genießt die Tage.
Hä, Junge, wir sind in Januar. Die Aufnahme,
die müsst ihr... Ich wünsche es dir, mein Freund,
ach so,
du hattest doch gerade angefangen, bevor du mich unterbrochen hast, fing ich an, dir freundliche Grüße nach Alpenland zu schicken und dir ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen.
In mein Chalet. Rutsch,
weil wir in dein Chalet, genau. Also, pass auf, dass dir, also, ist nicht Last Christmas, ist das nicht dieses Lied, wo dann alles auf diesem Chalet abspielt und es einfach eine ganz traurige Geschichte ist? Oh nein, oh nein. Also, ich hoffe, es wird alles gut und wir sehen uns im neuen Jahr in alter Frische. Du isst, weiß ich, Käsespätzle und lässt Weihnachten und Silvester entspannt über dich ergehen.
Also, sorry, ich kann deine Schlussworte jetzt nicht direkt zum Abschluss bringen, sondern ich muss erstmal sagen, ich bin super happy, dass auch bei Michel gerade das zweite Bierchen offensichtlich so ein bisschen eingeschädelt hat, weil ganz offen, also dieses Gasgeflüster-History gerade eben abzureißen, das war das Maximum dessen, was ich heute noch leisten konnte. Ich musste mich maximal zusammenreißen, werde jetzt hier gleich auf Aufnahme beenden klicken und mich dann einfach komplett dieser Schädelwirkung hingeben. Freue mich total hier in meinem Chalet. Michel, es war mir ein Fest, auch in dieser letzten für euch ersten Aufnahme in diesem Jahr. Faden verloren mitten im Satz. Völlig egal.
Junge, und ich muss dazu sagen, Jan hat ja quasi ein alkoholfreies getrunken und ein normales. Das ist ja ganz, ganz wild. Also das ist ja total verrückt. Aber was ich auch vergessen habe und du jetzt gar nicht mehr erwähnt, vielen lieben Dank für die hervorragend vorbereitete Folge. Denn es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und ein bisschen mehr zu lernen aus der Welt der Motorradgeschichte. Und wir werden das auf jeden Fall fortführen. Entweder aufgrund eigener Ideen oder der Zusendung, die wir bekommen. Und jetzt ist aber definitiv
Schicht im Schacht. Aufhören.
Ende 2025, aus die Maus für dieses Jahr. Tschö, bitte.
Tschö.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Gasgeflüster, der beste Motorrad-Podcast.